Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die beruflich gesehen ganz viel mit Büchern und mit Literatur zu tun hat. Früher als Redakteurin der FAZ, dann auch als Moderatorin einer SWR-Literatursendung, seit 3 Jahren als Verlegerin, und zwar als Verlegerin des renommierten Pieper Verlags. Guten Morgen und herzlich willkommen, Felicitas von Lovenberg.
Guten Morgen.
Haben Sie heute Morgen schon gelesen?
Ja, natürlich.
Darf ich fragen, was?
Die FAZ.
Komplett?
Und viele E-Mails. Ja. In dem Fall nicht auf Papier wie sonst, sondern auf meinem iPad.
Das ist die große Umstellung, die inzwischen auch Sie und Ihre Person erreicht hat?
Ja, klar. Wir bekommen natürlich auch so viele Manuskripte. Das heißt, ich lese sehr, sehr viel auf dem iPad, weil stapelweise Manuskripte herumzuschleppen, wenn man viel unterwegs ist, bietet sich nicht so an. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich Anmerkungen machen will, mache ich sie halt lieber auf Papier.
Ja.
Und man merkt es sich auch besser
auf Papier. Auf wie viele Manuskripte kommen Sie beispielsweise bei einer Zugfahrt von München nach Stuttgart?
Das kann ich Ihnen dann heute Nachmittag genau sagen, weil ich aus Frankfurt gekommen bin in diesem Fall. Vielleicht auf 1. Also
ja,
so lang ist es ja nicht. Also ja. Man kann ja vieles anlesen. Vielleicht kommt man auch auf 3 bis 4, wenn es nur darum geht, überhaupt mal sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Aber wirklich lesen. Ja.
Aber ich habe also in meinem Fall die bescheidene Erfahrung gemacht, ich brauche nicht sehr lange, um bei einem Buch zu wissen, ob es was taugt, für mich was taugt oder für die Sendung was taugt oder nicht. Wie ist es bei Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich gebe Ihnen recht, man kann sich guten Eindruck verschaffen, aber wenn Sie ein Buch in einen Verlag holen möchten, dann geht's eben dann doch, Verzeihung, um etwas mehr. Und da merkt man auch, dass man die Bücher, wenn man kann, doch ganz gelesen haben sollte, weil man manchmal ein Buch, wenn man es ganz gelesen hat, anders beurteilt und vielleicht auch anders weiß, was die Einwände sein könnten, die dann von der Außenwelt kommen.
Ja. Spielt möglicherweise auch die Erfahrung mit, dass es ja in Ihrer Branche auch historische Fehler gegeben hat? Also Beispiel, das legendäre Beispiel, das Manuskript, das Parfüm von Patrick Süskind, das viele Verlage abgelehnt haben und Diogenes ist damit reich geworden?
Ich glaube, Fehler in deiner Branche spielen immer subkutan eine Rolle und man will keine machen und natürlich macht sie jeder. Aber das ist mir jetzt nicht bewusst beim Lesen. Es ist eher so, dass zum Beispiel bei Romanen oder wenn Sie jetzt im Krimi-Bereich unterwegs sind, wenn der Anfang stark ist, heißt das eben noch nicht, dass der Krimi dann auch wirklich überzeugend ist. Also ich glaube, es gibt Bücher, im Sachbuchbereich haben Sie ja oft erstmal nur vielleicht 1, 2 Kapitel und eine Buchidee.
Ja, Sie auch den umgekehrten Fall, dass ein Buch schwach anfängt und plötzlich richtig Fahrt aufnimmt?
Ja, das gibt's auch, das ist aber schlecht. Dann ist fast umgekehrt besser, weil wenn man am Anfang schon aussteigt, kann das Ende noch so gut sein. Wenn keiner dahin kommt, nützt es natürlich nicht so viel.
Ja, die Buchbranche lebt möglicherweise auch von Trends. Wenn es diese Trends gibt, wie sehen die aktuell aus?
Oft werden so Covertrends ausgerufen. Dann wird irgendwie gesagt, jetzt sind es gerade die hellblauen Cover oder die mit dem Kaktus oder die, wo irgendwas drauf ist. Das sind aber, glaube ich, alles so brancheninterne Beobachtungen, die da draußen in der Buchhandlung nicht wirklich eine Rolle spielen. Wie sehen die Trends aus? Man sagt, im Moment gibt es eine Sehnsucht nach Horrorgeschichten, also so richtig wie der altmodische Grusel. Mhm. Wird man sicherlich in den nächsten Jahren sehen, ob es stimmt. Andererseits gibt es Stephen King ja schon etwas länger. Ja. Insofern.
Ich hätte jetzt gerade andersrum gesagt, in so turbulenten Zeiten gibt es die Sehnsucht nach Romantik und nach Harmonie.
Die gibt's immer.
Ach so.
Zum Glück.
Die Verlegerin des Pieper Verlages, Felicitas von Lovenberg, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, gebürtig aus Münster, zu einem Zeitpunkt noch in Münster verhaftet, als es vermutlich Professor Börne noch nicht gab?
Nein, genau, den gab es noch nicht. Irgendwann gab es Wilsberg, aber ich glaube auch das war erst später.
Dann sind Sie auf die britische Insel gegangen irgendwann?
Genau, aufs Internat, ja.
Abitur in Wales habe ich gelesen.
Genau, genauer gesagt am United World College of the Atlantic. Ich muss das jetzt immer anfangen zu sagen. Es gibt ja inzwischen auch ein Robert Bosch College in Freiburg, also auch noch im Sendegebiet.
Gut.
Und das sind einfach tolle Schulen. Also es sind nicht irgendwelche Schulen, es sind richtig tolle internationale Schulen.
Wie ist es zu dieser frühen internationalen schulischen Karriere gekommen?
Eigentlich ist es dazu gekommen, weil ich Einzelkind bin und ich bin eben nicht aufgewachsen in Münster, sondern im Münsterland und in sehr ländlichen Verhältnissen. Wunderschön. Und da gab es viele Tiere und viele Bäume und viele Bücher, aber es gab sehr wenig Jugendliche.
Okay.
Und die Bushaltestelle allein, um nach Münster zu kommen, war schon 3 Kilometer entfernt. Der Bus brauchte dann nochmal 1 Stunde. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl zu vernörden. Auch wenn der Begriff des Nerd mir, glaube ich, damals noch total fremd war. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, ich müsste mal ein bisschen unter Gleichaltrige, weil ich eben auch keine Geschwister habe.
Die Angst vor früher Vereinsamung?
Nee, nicht vor Vereinsamung, sondern immer dieses Gefühl von ja Außenseitertum eher. Mhm. Dass man sagt, ich bin irgendwie anders und ich wurde, glaube ich, auch ein bisschen anders wahrgenommen. Und wollte eben ganz gerne aufs Internat. Und damals kam das aber auch ein bisschen so auf, dass man begriff, dass viele deutsche Internate, dass da vor allen Dingen Kinder hinkamen, wenn die Eltern sich scheiden ließen. Ja. Und da habe ich gesagt, also ich möchte nicht so nach Salem oder so. Das ist, glaube ich, alles gar nicht meins. Und dann hatte ich zum Glück eine Freundin meiner Eltern, die Deutsche ist und in England lebte. Und die sagte zu mir, naja, versuch's doch mal mit dem Atlantic College. Und dann habe ich gesagt, was ist Atlantic College? Und dann
hat funktioniert.
Ja, erstaunlicherweise. Man musste sich damals bewerben bei der Studienstiftung und da kommen nur Stipendiaten hin. Und ich war in der Schule aber wirklich kein Überflieger. Aber wo ein Wille ist, da manchmal auch ein Weg.
Ist ein Weg. Studiert haben Sie auch auf der Insel in Oxford und in Bristol.
Bristol, genau.
Was haben Sie studiert?
Geschichte.
Okay.
Neuere Geschichte.
Mit welchen Schwerpunkten?
In England gab es da gar nicht so starke Schwerpunkte, aber schon 20. Jahrhundert. Mhm. Also neuere Geschichte beginnt ja auch vor nicht allzu langer Zeit insofern.
Und wenn wir jetzt ins 21. Jahrhundert gucken und aktuell registrieren, was auf dieser britischen Insel passiert, was fällt Ihnen da als erstes ein?
Ja, dann möchte man am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe ja immer noch die wahrscheinlich irrationale Hoffnung, dass sie es jetzt mit all diesen Wendungen, die ganze Sache nimmt, dass der Brexit vielleicht doch noch abgewendet werden kann durch ein zweites Referendum. Aber wahrscheinlich wird es nicht passieren.
Also eine neue Volksabstimmung, wobei ich gestehen muss, inzwischen beginne ich den Überblick zu verlieren. Oder kennen Sie den gerade aktuellen Stand?
Nein, ich finde, man liest jeden Tag und hört in den Nachrichten die immer neueste Wendung. Aber überblicken, was das im Einzelnen bedeutet, auch heute jetzt gerade diese Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit für dieses verspätete Datum des 22. Mai, ja.
Wäre Theresa May eine Romanfigur, wäre sie eine Extremmasochistin?
Ich weiß nicht, ich denke nicht über Romanfiguren nach, im Sinne von, sind die Masochisten oder Sadisten oder Hypochonder oder so. Aber ich glaube, wenn jemand wie Hilary Mantel sich der Sache annehmen würde, auf jeden Fall, auch für Shakespeare wäre das großartig gewesen. Es wird bestimmt Schriftsteller geben und gibt es auch schon, die, wenn das dann endlich mal irgendwie so eine Art wie abgeschlossen ist, die das verarbeiten werden.
Wagen Sie eine Prognose, wie es ausgehen wird?
Besser nicht. Ich habe ja nur Wunsch, da ist ja immer viel Wunschdenken dabei.
Also der Wunsch ist zweite Volksabstimmung, genau. Und dann wird alles revidiert.
Ja. Die Frage ist, wer bis dahin sich um die eigentlichen Belange dieses Landes kümmert, nachdem alle nur noch Brexit machen.
Felicitas von Lovenberg, die sehr früh mit ihrer Karriere gestartet ist. Also mit 23 wird kaum jemand Literaturredakteur beziehungsweise Literaturredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen.
Ich habe auch nicht als Literaturredakteurin angefangen, sondern im Kunstmarkt bin ich gestartet bei der FAZ.
Kunstmarkt war oder ist
Teil
ein eigenes
Feuilletons.
Ressort?
Ja,
okay.
Gehört aber auch zum Feuilleton und bin dann von der Kunst in die Literatur einige Zeit später.
Wie alt waren Sie, als der große Marcel Reich-Ranicki Ihnen über die Füße gefallen ist?
Das ist, glaube ich, das erste Mal so passiert, 95, 96. Da habe ich bei der FAZ schon hospitiert. Und da Reich-Ranicki immer sehr präsent war, auch physisch und auch in die Redaktion kam, bin ich ihm damals schon begegnet. Aber richtig angefangen, dass ich viel mit ihm zu tun hatte, das war dann mit dem Eintritt in die Literaturredaktion. Da war er Anfang 80 und ich dann doch mal mittlerweile Ende 20.
Wobei ich mir das nicht ganz einfach vorstelle. Eine junge Redakteurin, Ende 20, redigiert einen Papst jenseits der 80.
Nein, ganz so war es auch nicht, aber Marcel Reich-Ranicki betreute ja die Frankfurter Anthologie, wirklich Zeit seines Lebens, die er ins Leben gerufen hat. Und damit aber dann diese Texte und die Gedichte ins Blatt fanden, musste es auch jemand in der Redaktion betreuen. Das heißt, er hatte in der Regel ja nicht seine eigenen Texte, sondern die Texte seiner Beiträger vorredigiert. Also ich habe gar nicht so oft ihn redigiert, später dann auch, aber da war tatsächlich in der Regel auch kaum was zu tun.
Mochte er Sie?
Ich glaube, er mochte mich. Ja, wir mochten uns gegenseitig.
Also ich habe zweimal mit ihm Sendung gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel einfacher ist, sozusagen sein Wohlwollen zu erregen, wenn man eine junge, schöne Frau ist.
Wie konnten Sie diese Erfahrung machen, Herr Heim?
Indem ich meine Augen aufgemacht habe und gesehen habe, wie er auf Frauen reagiert.
Gut, es hat sicherlich nicht geschadet, eine Frau zu sein, aber vor allen Dingen konnte man Reich Ranitzky immer kriegen mit Humor.
Ja?
Ja, total.
Ein Wahnsinn. Auch mit Ironie?
Ja.
Ja, weiß ich nicht mehr.
Doch, ganz sicher. Und wenn man ein bisschen frech war.
Die FAZ galt viele Jahre lang als ein absoluter Männerverein, in der vor allem Leute unterwegs waren, die gelernt haben, ihre Ellbogen auszufahren. Wie haben Sie diesen Laden erlebt? Auch so?
Nein, weil das Feuilleton immer schon relativ viele Frauen hatte. Also ich war da keineswegs allein auf weitem Flur, sondern es gab schon damals Rosemaria Gropp, die den Kunstmarkt geleitet hat, bis heute leitet, Verena Lüken und andere. Also wir waren nicht so wenige. Ellen Kohlhaas, damals legendäre Musikkritikerin. Also es gab immer durchaus viele Frauen.
Gut, dann waren Sie in diesem Männerblatt dann eher für die Frauenthemen, für die weichen Themen zuständig. Aber diese Herausgebergruppe, das war ja schon ein Hardcore-Männerverein.
Das stimmt, aber man erlebte ja jeweils nur seinen eigenen Herausgeber, also in meinem Fall Frank Schirmacher. Mit den anderen Herausgebern, die eben ja auch für andere Ressorts zuständig waren, hatte man als Redakteur eigentlich wenig zu tun.
Diesen Schirmacher, wie haben Sie ihn erlebt? Sie haben es, glaube ich, mal so beschrieben, dass er im Positiven wie im Negativen ganz, ganz wichtig für Sie war.
Ja, das stimmt auch. Also er war einfach ein unglaublich beeindruckender Journalist mit einer riesigen Neugier und einer Offenheit. Also man hatte nie das Gefühl, dass Schirmacher die Sache schon beurteilt, bevor er sie kennt. Was ja, wenn man ehrlich ist, den meisten von uns häufiger mal passiert, dass man eine Meinung hat, noch bevor man wirklich weiß, worum es geht. Das war bei Schirmacher eigentlich eher nicht so.
Und er hatte ein Wahnsinnsgespür, Themen früh zu erkennen und zu besetzen.
Ja, das auch. Und er hatte einen unglaublichen Elan. Also man konnte tatsächlich physisch, man wusste immer, ob Schirmacher da ist oder nicht, selbst wenn er einem noch gar nicht begegnet war, weil man sofort merkte, wie der Adrenalinpegel in der Redaktion hochschoss.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit der Journalistin, Literaturkritikerin und Verlegerin Felicitas von Lovenberg. Den vierten Beruf habe ich nicht genannt, Fernsehmoderatorin. Für den SWR haben Sie das Literaturmagazin Lesenswert moderiert.
Genau, das vorher hieß Literatur im Foyer, das kennen auch noch viele.
Genau, genau, ja. Im Wechsel mit Thea Dorn.
Genau, erst im Wechsel mit Thea und dann im Wechsel mit Dennis Scheck.
Und haben es aufgegeben, als klar war, Sie übernehmen als Verlegerin, übernehmen natürlich nicht, aber Sie werden die Verlegerin des Pieper Verlags in München.
Weil ich dann irgendwie auch gesagt habe, jetzt, wenn man als Literaturkritiker ist, man ja irgendwie auch so ein bisschen in einer Schiedsrichterfunktion und man kann bei den Schiedsrichtern ja nicht mehr mitreden, wenn man selber Trainer wird. Und
Literatur im Fernsehen war so bei den Hochfeuilletonisten immer eine umstrittene Geschichte. Das fing mit dem literarischen Quartett um Marcel Reich-Ranitzky an und hat sich bis heute gehalten. Was denken Sie?
Ja, hat sich auf jeden Fall gehalten, wobei es ist ja immer so, dass Dinge, die umstritten sind, auch oft in unserem Land etwas zu tun haben mit Erfolg. Und ich würde mal sagen, dass wenn man sich anschaut, das literarische Quartett, wo man heute ja niederkniet, immer noch vor Begeisterung, auch ehrlich gesagt über das Niveau dieser Sendung, was aber ja seinerzeit erstmal heftig bestritten wurde, dass es natürlich auch immer ein bisschen geht um Einfluss und um
Macht.
Macht, natürlich. Also, aber es ist so, Literatur im Fernsehen hat es nicht leicht und das ist sehr schade für die Literatur, weil...
Wie haben Sie es erlebt bei den SWR-Geschichten, die Sie gemacht haben?
Überhaupt nicht so. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht, erstmal weil es so eine tolle Redaktion war und ich schon manchmal gesagt habe, ich müsste mal die Redaktionsgespräche im Vorhinein aufnehmen, weil das einfach schön ist, mit Menschen, die die gleichen Bücher gelesen haben wie man selbst, über diese Bücher erstmal zu reden und zu sagen, was fandst denn du gut oder was hat dir nicht gefallen oder was... Also diese Diskussionen waren immer sehr, wirklich sehr anregend und...
Gibt es aus dieser Zeit Autoren oder Bücher, die Sie ganz besonders beeindruckt haben?
Ach, ganz viele. Aber das Schöne ist ja auch, dass das im Grunde genommen eine Gastgebersendung war. Das heißt, die Auswahl, die traf man ja qua Einladung. Das heißt, das sind keine, weder Literatur im Foyer noch Lesenswert, verstehen sich ja nicht als Literaturkritikformate, sondern man versucht ja was herauszufinden über Autoren und Bücher. Einer meiner Lieblingsgäste zum Beispiel war immer Arno Geiger.
Arno Geiger, der mal, wenn ich es richtig erinnere, ein Buch gemacht hat über die Demenz des Vaters.
Genau, der alte König in seinem Exil, aber auch natürlich ganz großartige Romane geschrieben hat.
Wobei ich mir das auch schwierig vorstellen, das Schreiben eines Buches ist ja ein hoch einsames Geschäft und dann ins Fernsehen zu gehen, das ist ja auch eine Schwelle, über die man drüber muss.
Absolut. Und ich glaube, das schaffen auch viele nur, wenn man das Gefühl hat, man ist trotzdem noch in irgendeiner Form von einem geschützten Raum, trotz Live-Publikum. Also da ist jemand, der sich wirklich interessiert. Und ich zumindest habe immer sofort vergessen, dass eine Kamera lief in dem Moment, wo da jemand saß und man die Anmoderation überstanden hatte, dann geht's halt wirklich um die Sache. Und insofern.
Wobei es sicher auch Autoren und Schriftsteller gibt und sie mögen solche auch erlebt haben, wo man schon sehr schnell zu dem Ergebnis kommt, also deren Art sich auszudrücken ist eben das Schreiben und nicht das Reden.
Ja, wobei man natürlich auch beobachten kann, dass die Art der Professionalisierung im Umgang mit Medien hat auch vor der Literatur nicht Halt gemacht. Natürlich macht das jemand, man wird ja nicht Schriftsteller, weil man im Fernsehen sein will, sondern man wird aus anderen Gründen Schriftsteller. Und ich kann jeden gut verstehen, der eben auch aus solchen Gründen sagt, also Leute, danke für die Einladung, aber thank you, but no thank you. Aber so viele gibt's davon heute nicht mehr, weil auch jeder weiß, dass es halt nun mal dazugehört, wenn man die Leser für sein Buch finden möchte.
Felicitas von Lovenberg, seit 3 Jahren plus minus die Verlegerin des Piper Verlages in München. Die Entscheidung damals, das anzugehen und zu unterschreiben, war richtig? Fragezeichen.
Ah, absolut.
Warum?
Ja. Weil ich aus Gründen, die vielleicht das Format dieser Sendung sprengen, aber vor allen Dingen, weil ich die immer schon auf die Seite ganz der Autoren und der Bücher wollte. Und als ich diesen Wunsch hatte, habe ich nicht wirklich selber überrissen, dass das ja auch bedeutet, auf die Seite der Kolleginnen und Kollegen zu wechseln. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass ich darüber so froh bin, weil die Menschen im Verlag einfach großartig sind. Und
eine Entscheidung, die auch deshalb eine relativ einfache für Sie war, weil Sie selber Autorin sind und von daher sich dieser Gruppe der Autoren und Schriftsteller zugehörig fühlen?
Nee, gar nicht deswegen, um Gottes Willen. Ich fühle mich gar nicht als Autorin, weil das, was ich mache, das ist keine große Kunst. Aber es gibt Menschen, die mit Sprache und Worten große Kunst vollbringen und das sind die echten Schriftsteller. Also ich sehe mich nicht als Schriftstellerin.
Ja. Dann gucken wir, wenn Sie einverstanden sind, ein paar Ihrer Autoren an. Also Stichwort große Kunst. Einer Ihrer Top-Autoren ist Hape Kerkeling, den die Leute wo ganz anders einsortiert haben. Macht der große Kunst?
Ja, das Buch Der Junge muss an die frische Luft, lesen Sie es und Sie werden sehen, das ist ein einfach wirklich nicht nur anrührendes, sondern auch sehr, sehr gut geschriebenes Buch. Von ihm geschrieben, ja.
Was ist das Anrührende bei der Geschichte?
Naja, die Geschichte, die jetzt viele auch durch die Verfilmung gerade im Kino natürlich wissen, nämlich die Geschichte eines Jungen, dessen Mutter depressiv ist und der im Grunde genommen auch merkt, dass er mit der Versuch, die Mutter zum Lachen zu bringen, unter Einsatz seiner gesamten Persönlichkeit, das ist unglaublich ergreifend.
Noch eine Autorin, eine relativ junge Autorin, Charlotte Roche, ja?
Ja.
Die wieder was Neues, sie gucken so, als würde sie demnächst wieder was Neues rausbringen.
Meine Lippen sind verschlossen, aber ja, Charlotte ist unsere Autorin.
Auch eine, mit der man Geld verdient als Verlag?
Ja, wobei, ja, hoffentlich, aber einfach auch eine Frau, die wirklich was zu sagen hat und die viele Menschen erreicht und die Dinge ausspricht, die andere nicht aussprechen würden. Und das hat auch was unheimlich Ermutigendes.
Ein paar ältere Autoren, genauer gesagt Autorinnen, um mit der Lieblingsphilosophin unseres amtierenden Ministerpräsidenten anzufangen, Hannah Arendt.
Hannah Arendt, ja. Ich habe vorgestern den Autor einer neuen großen Hannah Arendt-Biografie getroffen, die in einigen Jahren erscheinen wird. Und Hannah Arendt ist einfach unbestritten eine der wichtigsten Stimmen des 20. Jahrhunderts, die uns einfach unglaublich viel zu sagen hat und die für den Verlag sehr wichtig auch ist.
Und diese Bücher kauft heute auch noch jemand?
Ja, natürlich. Hannah Arendt, glaube ich, wird man auch in 100 Jahren noch lesen und kaufen. Da mache ich mir nun gar keine Sorgen.
Gibt es
Ingeborg Bachmann übrigens auch.
Ich wollte gerade fragen, kauft heute noch jemand die Gedichte von Ingeborg Bachmann?
Ja.
Ja?
Natürlich.
Okay. Um
Gottes Willen, wenn das aufhört, dann ist die Welt wirklich am Ende. Dann.
Nein, ich frage deshalb, weil also traditionell verkaufen sich Gedichte und Lyrik und Lyrikbände nicht so schrecklich gut.
Das stimmt.
Oder hat sich das geändert?
Aber wissen Sie, Bücher haben ja eine lange Lebenszeit im Idealfall. Also das Buch hat einen Anspruch darauf, eben nicht nur tagesaktuell zu sein oder saisonaktuell, aktuell. Und das sieht man natürlich an den großen Autorinnen und Autoren wie Bachmann und Arendt ganz deutlich.
Umgekehrt muss man als Verlag oder als Verlegerin auch rechnen, weil unterm Strich sollte halt zumindest, wie sagt man im Sport, die schwarze Null stehen.
Mhm, genau. Ja, die berühmte Mischkalkulation der Verlage. Und Sie wissen ja, Verlegen kommt von Vorlegen. Also man ist immer gehalten, in Vorlage zu gehen. Und das tut man als Verlag auch. Und man tut es ja gern. Aber es muss natürlich sich irgendwie am Ende des Tages in der Tat ausgehen.
Gebrauchsanleitung fürs Lesen, das ist der Titel eines Buchs der Autorin und Verlegerin Felicitas von Lovenberg. Gebrauchsanleitung ist so eine Geschichte, die als Piperreihe schon
genau,
sehr,
die Gebrauchsanweisung gibt es seit 40 Jahren, von Paul Watzlawick begründet, mit einer Gebrauchsanweisung für Amerika. Und die Reihe ist tatsächlich ziemlich legendär geworden. Gibt ja auch nicht so viele Buchreihen, die es so lange ohne Unterbrechung gibt. Und wo eben auch großartige Autoren, die übrigens gar nicht immer alle Piper-Autoren sind, tatsächlich zu uns kommen, um eine Gebrauchsanweisung zu schreiben. Gerade hat Julie C. eine Gebrauchsanweisung für Pferde bei uns veröffentlicht.
Und, für Pferde?
Ja. Aha. Ist eine leidenschaftliche Reiterin.
Okay.
Und man erfährt wirklich sehr viel über Pferde und übers Reiten und aber auch über die Schriftstellerin Julie C. und was deren Schreiben mit den Pferden zu tun hat.
Also 40 Jahre eine Reihe, nochmal beginnen mit Watzlawick. Ist das der mal gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren?
Genau, das ist der, genau.
Das bedeutet ja, dass ein gewisser Erfolg, auch ein kommerzieller Erfolg, da sein muss. Mhm. Sonst macht man es nicht und stellt es halt irgendwann ein.
Mhm. Ja? Nein, das ist so, genau. Ja. Und ursprünglich gegründet wurde das natürlich als eine Art Baedeker im Kleinen, wo man über Städte, Orte, Landschaften, Länder alles Wesentliche erfährt und wo einem eben wirklich die Mentalität auch von anderen Orten erklärt wird, von jemandem, der es wissen muss, der da lange gelebt hat. Und vor einigen Jahren wurde die Reihe erweitert eben auch um Tiere oder eben um Hobbys oder Sportarten und eben auch übers Lesen zum Beispiel.
Sie haben vorhin den Begriff genannt, Mischkalkulation als Verlegerin. Sind Sie auch für die Finanzen zuständig? Das heißt, Sie müssen gucken, dass ein Verlag irgendwie halbwegs bei einer schwarzen Null im Idealfall oder im Idealfall noch besser rauskommt. Das heißt, Sie verlegen Bücher, von denen Sie A wissen, Sie verdienen kein Geld, und Sie verlegen auch Bücher, von denen Sie hoffen, dass Sie die Verluste wieder reinbringen?
Ziemlich genau so. Klar, ich bin für die Inhalte unseres Verlags verantwortlich, und da wir ja mit Inhalten auch versuchen, ein Unternehmen zu begründen und auch unternehmerischen Erfolg, bin ich auch dafür zuständig. Es gibt aber auch, weil Sie fragen, einen kaufmännischen Geschäftsführer, und wir machen das zu zweit. Und wenn ich den nicht hätte, dann möchte ich mir das lieber nicht vorstellen.
Womit verdient man in der Buchbranche Geld? Mit Ratgebern, mit bestimmten Themen wie Ernährung, Sport, Bewegung?
Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Sie verdienen immer nur Geld mit bestimmten Titeln. Und natürlich vor allen Dingen mit Bestsellern, und ein Verlag von der Größe des Piper Verlags braucht auch eindeutig immer einige Bestseller, um die Nicht-Bestseller mitzuziehen.
Wie wichtig ist ein Titel? Also einer Ihrer Autoren, Andreas Altmann, hatte mal ein Buch mit dem Titel »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und
meine eigene
Scheißjugend«. So.
Großer Erfolg,
War das der Türöffner für den Erfolg?
Also das war jedenfalls ein sehr, sehr erfolgreiches Buch. Nun hat Andreas noch einige andere sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, und er schreibt eben auch immer wieder Bücher. Also es ist ja in den seltensten Fällen so, dass jemand ein sehr erfolgreiches Buch schreibt und danach nie wieder etwas, sondern die meisten Autoren publizieren eben doch in einem gewissen Abstand von irgendwie allen zwei Jahren ein neues Buch.
Ja, wobei dieses Buch über die eigene Jugend und das Leben von Vater und Mutter schon das mit Abstand erfolgreichste von ihm war, glaube ich.
Ja, wobei er hat auch noch geschrieben, eine Gebrauchsanweisung fürs Leben und für die Welt, auch beides Bestseller. Jetzt im Herbst kommt ein neues Buch mit seinen Reisereportagen, und er sitzt auch wieder an was Neuem. Also Andreas Altmann, muss man sagen, ist ein insgesamt einfach toll erfolgreicher Autor.
Sie selbst sind Teil einer hochspannenden Patchwork-Familie.
Ich weiß nicht, ob die hochspannend ist.
Ich habe das jetzt einfach mal unterstellt.
Ja, ich merke schon.
Weil ich denke, also ein
Patchwork
Leben
sind ja heute viele.
Mit Mann und zwei Kindern, die der Mann mitgebracht hat, und dann zwei gemeinsamen Kindern. Das stelle ich mir spannend vor.
Ist auch. Ist vor allen Dingen schön.
Schön und ja, unschön.
Unschön. Wobei die beiden Großen sind inzwischen, wie man so sagt, leider, was heißt leider, Flügge. Die studieren
sind die?
Beide. Die sind jetzt 18 und 20 und demnächst 19 und 21. Also die sind, wie man so sagt, aus dem Haus. Aber wir sind alle ganz aus dem Häuschen, wenn sie dann mal da sind. Vor allen Dingen auch die kleinen Geschwister.
Die beiden Kleinen sind dann wie alt?
5 und 6.
5 und 6. Nah beieinander bedeutet, die können wunderbar oder krabbeln sie sich?
Nee, die sind super miteinander, sind Junge und Mädchen und das macht mich eben als Einzelkind immer ganz glücklich zu sehen, wie sehr meine beiden Kinder sich in ihrer Unterschiedlichkeit lieben. Die sind natürlich ja auch, ich bin ja oft auch nicht da, insofern sitzen die auch immer in einem Boot und ich finde die Vorstellung, dass die zueinander später sagen können, Mensch, die Mami ist ja heute wieder schlimm, wie sind die drauf?
Okay.
Das finde ich einfach super, weil ich hatte das nie.
War das so eine Utopie bei Ihnen, dass Sie als Kind sich möglicherweise gewünscht haben, selber mal eine Familie zu haben mit ganz vielen Kindern?
Nee, ich habe ehrlicherweise mir über spätere Familienverhältnisse nie groß Gedanken gemacht und ich war jetzt auch nicht drauf gepolt, selber Kinder zu haben, gebe ich ehrlich zu. Das war für mich so, kann sein, kann auch nicht sein. Das war nicht so, dass das ein Urwunsch war, aber ich habe immer gedacht, es müsste sehr schön sein, Geschwister zu haben.
Hat diese Patchwork-Geschichte bei Ihnen auch deshalb funktioniert, weil die beiden Kinder, die Ihr Mann mitgebracht hat, Sie von Anfang an gemocht haben und akzeptiert haben?
Ganz sicher. Und das war sicherlich auch möglich, weil die Mutter dieser beiden Kinder wiederum selbst auch schon neu gebunden war, als ich eben den Vater dieser Kinder überhaupt kennenlernte. Also das war alles relativ unkritisch. Ich war nicht der Grund für irgendeine Trennung oder so. Und die beiden Kinder. Genau. Und die beiden Kinder waren in der Tat auch, haben sehr früh gesagt, Papi, die möchten wir behalten. Können wir die bitte behalten? Und das hat auf jeden Fall geholfen. Und insofern sind wir eine relativ konfliktfreie Patchwork-Familie, was, glaube ich, gar nicht so häufig vorkommt. Insofern habe ich leicht reden.
Als dann die Situation aufkam, dass zu den beiden Kindern, die schon da waren, dann plötzlich neue kommen, ist dann sowas wie Eifersucht entstanden?
Davor hatte ich große Angst, aber erstaunlicherweise tatsächlich nicht. Und das Schöne ist auch, dass diese vier Kinder, also man könnte sagen, die Frauen haben da keine so große Rolle gespielt, also diese vier Kinder sind sich alle sehr nah und sie sind sich auch über Kreuz sehr ähnlich. Also es ist ja Mädchen, junge Mädchen und sie sind sich auch in ihren Charakteren recht ähnlich. Also man würde sagen, mein Mann hat sich da stark durchgesetzt.
Ja, und so und was so die gegenseitige Akzeptanz angeht zwischen den alten Kindern und den neuen Kindern, das war nie ein Problem, das war selbstverständlich.
Nein, das war tatsächlich, also zum einen hat es ja ziemlich lang gedauert, also wir waren, mein Mann und ich waren wirklich schon lang zusammen, deswegen haben die beiden großen Kinder ja eher gedacht, wie, ihr wollt jetzt noch mal Kinder, warum tut ihr euch das denn bitte an? Also ich bin ja spät Mutter geworden und aber irgendwann mal sagte jemand zu den beiden großen, ja, und wie findet ihr das denn mit euren Halbgeschwistern? Und die beiden waren ganz empört und sagten, bitte lassen Sie mal das Halb weg, das sind irgendwie unsere Geschwister. Und ja.
So ist es.
So ist es.
It's up to you, New York.
Warum, Frau von Lovenberg, gerade Frank Sinatra?
Weil ich Frank Sinatra liebe und weil ich wahrscheinlich jedes seiner Lieder auswendig mitsingen könnte.
Jedes seiner Lieder?
Würde ich behaupten, ja. Meine Mutter hat, als ich in meiner Jugend fanatisch Frank Sinatra gehört, auch anderes. Und ich bin aber sehr streng erzogen worden im Sinne von, mein Vater hörte nur Klassik. Und sobald mein Vater nach Hause kam, musste alles, was irgendwie popkulturell war, ausgeschaltet werden. Und insofern war Frank Sinatra irgendwie auch ein Tor zur Welt.
Also Beispiel, I Did It My Way. Mhm. Der komplette Refrain geht wie?
Ja, ich brauche die Musik dazu.
Ach so.
Das ist sozusagen die, aber...
Das finde ich jetzt aber schade, ein Stück weit.
Nein, das würde ich schon auch noch zusammenkriegen.
Wobei aber, Sie mir vorhin gesagt haben, das Repertoire Ihrer Mutter war ja...
I Did It My Way kann ja jeder auswendig.
Also ich nicht. Also nein? Unwahrscheinlich groß. Das ging von Frank Sinatra bis, wie hieß der, Roger
Whittaker. Ja, genau. Okay. Aber eben auch Milva und...
Dalia Lavi.
Vicky Leandros und was man halt so hörte
Howard
in den
Carpenter.
70er. Klar, in den 70er Jahren. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich sehr mit klassischer Musik aufgewachsen und auch mit einem sehr klassischen Kanon und durfte keine Comics und keine, gewisse Sachen waren bei uns eigentlich verpönt und insofern war...
Haben Sie das als Defizit empfunden?
Nee, gar nicht. Ich hatte ja Frank Sinatra.
Sie sind seit 3 Jahren die Verlegerin in München des Pieper Verlages. Gibt es, Frau von Lovenberg, sowas wie eine weibliche Führung oder ist es Quatsch?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt einfach, ich finde dieses Ganze immer auf diesen Geschlechterunterschieden herumreiten, ich finde es nicht so wahnsinnig produktiv. Wir machen es jetzt auch alle schon so lange und haben, glaube ich, was man daraus lernen kann, auch schon so gelernt. Ich glaube, jeder führt halt, wie es zu seiner Persönlichkeit passt. Und ich persönlich glaube, dass an mir ein ziemlich guter Kerl verloren gegangen ist. Also ich habe mit Sicherheit auch sehr viele eher männliche Eigenschaften, ja, und bin aber heilfroh, dass ich eine Frau bin. Aber ich denke tatsächlich über sowas nicht großartig nach.
Ist das Verlagswesen eher weiblich orientiert? Genau. Weil doch sehr viele Frauen dort, also ich kann es nur von Pressestellen sagen,
so.
Zu 90% sind bei das uns, Frauen, ich sagen, mit denen wir zu tun haben.
Zu 80% von, ich weiß es, ich müsste es genau wissen, aber von 100 Leuten, die bei uns im Verlag arbeiten, würde ich auch mal schätzen, sind irgendwie 75 weiblich. Und klar macht das was und das ist auch nichts Schlechtes, aber ich freue mich auch über jeden Mann, den wir neu einstellen, also insofern.
Aber das Klassische, die Ellbogen ausfahren und die Ärmel aufkrempeln, das findet in den Verlagen jetzt nicht so
ausgeprägt statt.
Das hat aber was
damit zu tun, dass es eben halt Verlage sind und nicht so sehr mit Geschlechterrollen, sondern Sie wissen ja, Menschen, die lesen, sind in der Regel empathiefähig und ausgeglichen und kommunikativ. Und ich glaube, das macht viel mehr aus mit einem guten Klima im Verlag, als die Frage, sind es viele Frauen oder viele Männer?
Hätten wir vor plus minus 10 Jahren Sendung miteinander gemacht, hätten wir festgestellt, der Trend wird das E-Book sein. Mhm. So, wenn wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft gucken.
Ist der Trend das Hörbuch?
Nein.
Doch.
Das Hörbuch gibt es doch schon seit 20 Jahren.
Ich weiß,
Jahren.
Aber das Hörbuch wächst und wächst und wächst. Echt? Und wenn es ein gigantisches neues Format gibt da draußen, also E-Books ist immer noch das Verhältnis ungefähr 20% E-Books zu 80% gedruckten Büchern. Aber wir stellen fest und fast überall auf der Welt, dass immer mehr gehört wird.
Okay.
Weil man beim Hören, das wissen Sie ja selber am besten, halt auch noch was anderes machen kann. Autofahren, Sport treiben, bügeln,
was
kochen,
auch immer.
Was auch immer.
Zugfahren nach München.
Zum Beispiel.
Dann werden Sie überprüfen, wie lang Sie für das erste Manuskript brauchen, um festzustellen, es taugt was oder
genau.
nicht. Genau. Danke, dass
In
Sie
dem
da
Fall
waren.
Weiß ich schon, was ich lese heute.
Was lesen Sie?
Ich lese das neue Buch von Rolf Dobelli, das im Herbst erscheint.
Da bin ich mir relativ sicher, dass es erscheinen wird.
In der Tat, ich mir auch.
Danke, dass Sie da waren.
Eins gehört.